Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Und schön, dass Sie dabei sind. Heutiges Thema: Wie treffe ich Entscheidungen im Business? Wir haben täglich nur eine bestimmte Anzahl von Entscheidungen, die wir treffen können. Es fängt schon morgens an. Schon morgens, was ziehe ich überhaupt an? Welchen Weg zur Arbeit fahre ich? Wie kann ich besser Entscheidungen treffen und welche Hilfsmittel gibt es? Das möchte ich mit unserem heutigen Gast, Dr. Thomas Zachau, besprechen. Thomas ist Entscheidungsoptimierer, Berater, ITler, Doktor der Physik und ist in Herford zu Hause. Sein Slogan lautet: Unternehmenserfolg beruht auf guten Entscheidungen. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Dr. Thomas Zachau. Ja, hallo Thomas.
Hallo André, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich bin wieder zu schnell, immer. Ich bin immer zu schnell. Manchmal mit Entscheidungen auch, aber da kommen wir gleich
ja,
zu.
Möchtest
du dich an unseren Zuhörern einfach mal vorstellen?
Ja, du hast mich ja schon in dem Intro sehr schön vorgestellt. In der Tat promovierter Physiker, aber keine Angst. Ich kann trotzdem geradeaus sprechen und komme nicht aus dem Keller. Aber das Physikstudium hat mich dann in die IT-Unternehmensberatung gebracht. Damals wurden Naturwissenschaftler noch gerne genommen bei Beratungsunternehmen. Ist heute immer noch so, aber heute gibt es ja Wirtschaftsinformatiker, da ist das noch mehr zugeschnitten. Ich habe mich dann sehr schnell auf das Thema Daten gestürzt, auch so aus der Historie der Physik, Analysen machen, Dinge verstehen. Das ist so meine Leidenschaft, warum passiert etwas, aber dann auch im Laufe der Zeit, warum tun Menschen, was sie tun im Business-Kontext. Und darum bin ich auch jetzt in den mittlerweile 30 Jahren, die ich bei der Firma bin, habe ich mich halt zugewendet den kundenzentrierten Prozessen unserer Kunden. Also immer da, wo unsere Kunden mit Menschen zu tun haben, also im Vertrieb, im Service, im Marketing. Da hängt mein Herz dran, da habe ich Bock drauf, wie man heutzutage so schön sagt.
Das ist klasse. Naja, da haben wir ja viele Parallelen. Ich habe zwar kein Physik studiert, aber ich bin auch in der IT natürlich groß geworden dabei. Und deshalb möchte ich erstmal so platt anfangen, so global mit dir, mit meinen Fragen, die ich so mehr aufnotiert habe in den letzten Tagen.
Nie platt, André. Nie platt.
Ich fang erstmal ganz platt an. Warum sind wir denn kein Vorreiter bei der Digitalisierung in Deutschland? Hast du da eine Antwort drauf?
Ja, das ist jetzt bei mir so, dass dadurch, dass unser Unternehmen Digitalisierungsprojekte macht, kriege ich natürlich mit, wo ganz dolle Sachen auch passieren. Das heißt, in meiner Wahrnehmung sind wir an ganz vielen Stellen ganz weit vorne. Wir bauen Connected Cars, wir machen IoT oder ich sag mal für die Zuhörer, denen das nicht alltäglich ist. Smart Home kennt man vielleicht. Man kann von seinem App aus alles steuern, was im Zuhause passiert. Das gibt es dann auch für ganze Städte. Smart Cities oder die Autos reden miteinander und es ist sogar so, dass das Auto selber auch so ein Spot ist über 5G, also die Übertragungsgeschwindigkeit ist so schnell, dass Autos sich auch untereinander unterhalten und das ist schon echt cool, was da passiert. Allerdings natürlich in den Branchen, wo wir dann in Deutschland auch Vorreiter sind. Auf der anderen Seite kennen wir natürlich alle die Geschichten der Overhead-Projektor in den Schulen. Mhm. Und weil in unserem alltäglichen Leben viele Dinge eben noch nicht so digital sind, entsteht der Eindruck, weil es eben den Alltag betrifft, dass wir irgendwie hinterherhinken. Wir sind aber, glaube ich, weiter als man denkt. Ich habe jetzt gerade gestern einen neuen Reisepass beantragt bei meiner Behörde. Das ging völlig digital.
Okay.
Also ich musste keinen Zettel, ich musste auch keine Nummer ziehen, wie früher beim Käsemensch, sondern das ging alles ging vollkommen digital, ohne Papier. Nur der Reisepass selber ist natürlich noch ein schönes Stück Papier. Aber wir sind da weiter, als man denkt.
Also das lässt sich sicherlich auch optimieren, gerade in unseren C-Zeiten. Ich will es gar nicht weiter ausformulieren. Ja. Wäre es natürlich günstiger, wenn wir den Reisepass und so weiter, die ganzen Formulare irgendwo auf unserem Smartphone gesichert hätten. Ja. Technisch ist das
alles möglich, ja. Nur leider gibt es zu viele Bedenkenträger, finde ich immer in Deutschland, ja. Und naja, das haben wir ja, diesen typischen Spruch, das haben wir ja schon immer so gemacht, warum sollen wir es denn anders machen? Einfach die Chance mal zu geben, anders zu machen, weil die technischen Gegebenheiten, wie du auch gerade erzählt hast, sind ja alle da, ja.
Aber da kommt ja eine neue Generation, die mit dem, die das Handy sozusagen schon bei der Geburt in der Hand hatte.
Und ja, genau. Ja. Ist ein Körperteil, schon lassen.
Ne? Genau. Da ist die Erwartung eine ganz andere. Da wird sich viel tun und es tut sich auch was.
Ja. Und es geht ja im Endeffekt bei der Digitalisierung auch um Entscheidungen, ja. Und du nennst dich ja im LinkedIn-Profil auch Entscheidungsoptimierer. Finde ich ganz toll, diesen Claim. Sind wir denn, das heißt die Gesellschaft, aber auch jede Führungskraft, gefangen von zu vielen Entscheidungen am Tag?
Ich glaube, das ist so, wie man das im Privaten auch kennt. Wenn einem etwas zu viel wird, ist es oft Zeit. Zeit ist ja sozusagen das kostbare Gut dahinter. Und in dem Maße, wie wir es schaffen, dass wir Entscheidungen in der gleichen Sicherheit etwas schneller treffen können, werden es auch nicht zu viele. Das andere ist sicher auch eine Frage, wenn mir etwas schwerfällt, wenn mir eine Fähigkeit für etwas fehlt, dann ist mir auch etwas sehr schnell zu viel. Aber an diesen Schrauben kann man drehen und tun wir in unseren Projekten dann am Ende des Tages ja auch. Genau, dass es nicht zu viel wird.
Ja. Ich habe in irgendeiner wissenschaftlichen Studie mal gelesen, dass wir nur eine begrenzte Anzahl von Entscheidungen am Tag haben. Ja. Und deshalb muss wohl Barack Obama, also der seinerzeitige US-Präsident, auch immer nur morgens seine schwarzen oder blauen Anzüge, also was anderes hat er wohl gar nicht getragen. Also sagt, deshalb brauche ich mich morgens schon mal gar nicht mehr entscheiden. Ich habe immer eine Farbe, ja, die greife ich einfach und muss da gar nicht groß überlegen, was mache ich denn überhaupt. Ja. Ob da was dran ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn jetzt persönlich nicht befragt, aber finde ich schon eine interessante These, dass man eben halt, und da sind wir auch im Grunde auch bei deinem Thema, im Grunde, ne, dass man eventuell sich Entscheidungen auch abnehmen lassen kann.
Mhm. Ja. Genau. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein. Genau. Du kannst losstarten jetzt.
In der Tat, ich sag mal, im privaten Bereich hat man ab und zu jemanden neben sich, der einem die Entscheidung abnimmt, wenn man was tun will. Im Geschäftlichen ist das etwas anders, aber in der Tat gibt es da Algorithmen, Lösungen, sage ich mal. Ich sage auch gerne, dass das Wort künstliche Intelligenz an der Stelle, die wir tatsächlich nutzbringend einsetzen können. Ich glaube, das kann man auch insofern nachvollziehen, dass jeder bei der Arbeit auch Dinge kennt, die er immer wieder gleich macht, wo er oder sie auch sagen könnte, na gut, das kann auch ein Programm, ein Automat, ein wie auch immer für mich machen. Und dadurch werden Entscheidungen schneller, was ja auch eine Komponente der Optimierung ist, weil ich auch für andere Dinge dann mehr Zeit habe. Und für mich, wir haben jetzt eben eher über Automatisierung gesprochen, für mich ist dann die künstliche Intelligenz ein lernender Automat. Das heißt, diese Automatisierung, wenn die plötzlich nicht mehr passt, weil sich eine Datenlage verändert hat und Dinge ändern sich ja schnell, dann muss ich nicht eingreifen und den Automat ändern, sondern der ändert sich selbst. So vom Bild her, das ist das, was für mich künstliche Intelligenz da an positiven Dingen hat, obwohl es irgendwie immer noch Vorurteile gegen künstliche Intelligenz gibt. Die sind aber in unseren Projekten und auch im wirklichen Leben, kennen wir das ja auch, in dem Moment weg, wo man versteht, was die künstliche Intelligenz tut, wo man immer wieder sieht, ah ja genau, ich hätte es, wenn ich mir die Zeit genommen hätte, auch so gemacht, dann bildet sich sowas Ähnliches wie Vertrauen. Ich will es nicht zu hoch hängen, aber dann glaubt man dem, dann vertraut man dem, dann ist auch die Befürchtung weg, dass da irgendwas passiert. Das ist ein Riesenthema bei uns auch in der Analytics, Das nennt sich Explainable BI, also sozusagen die Möglichkeit, die Dinge, die eine Software macht, nachzuvollziehen. Und das hebt die Akzeptanz ungemein.
Ja, sicherlich diese Bedenkenträger gibt es ja immer für und wieder. Natürlich ist die Angst sofort da, die KI könnte uns irgendwo überrennen, und uns befehlen, was wir zu tun haben. Also so ist ja so Science Fiction, ne? Also der Computer sagt uns, geh bitte jetzt nach Hause, dann gehen wir jetzt auch alle nach Hause. Wir sind aber immer noch selber, ich meine, wir werden ja heute auch durch KI beeinflusst, ja. Mhm. Ich suche irgendwer ein Auto im Internet. Oder ich gehe im Autohaus rein, die nehmen meine E-Mail-Adresse. Auf einmal habe ich auf den sozialen Medien auf einmal einen Vorschlag für dieses Auto. Ne? Also das hat ja nichts mehr, ich sage jetzt mal, mit Zufall zu tun, sondern es ist ganz bewusst gestreut. Und da müssen wir natürlich so ein bisschen abgrenzen. Aber gerade für das Leben, was ja immer schneller wird, diese Entscheidungsprozesse, die wir, viel schneller müssen wir Entscheidungen treffen, um voranzukommen mit unseren Unternehmen, mit unseren Mitarbeitern, ist es doch vielleicht eine Säule, wo ich sage, oh, der Automat, nennen wir es einfach mal altklassisch Automat, sagt mir, du kannst es so und so machen. Aha, interessant. Habe ich gar nicht vielleicht vorher darüber nachgedacht und dann gehe ich rein, und ich muss das hier nicht sofort per Mausklick alles akzeptieren, bitte buche sofort 5.000 Euro ab oder wie auch immer von meinem Konto. Ja. Nein, es soll eine Entscheidungsgrundlage im Endeffekt herbeigeführt werden, glaube ich. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, das zu erwähnen, dass wir daran auf jeden Fall besser und schneller arbeiten können.
Und das ist ganz wichtig, was du sagst, gerade dieser Vorschlag von Alternativen und man auch weiterhin dieses Gefühl der Freiheit hat, es wird eben nicht direkt für dich entschieden und es passiert, sondern es gibt Alternativen. Du kannst deine Erfahrung, die du in dem Thema hast, du kannst da als regulativ eingreifen und das wird auch nie weggehen. Und den Vorteil, den du aber hast, ist, dass du, dass dir lästige Arbeit abgenommen wird und du Zeit hast für die wertschöpfenden Tätigkeiten, die ja auch jeder Beruf hat. Und das gibt dir auch ein super, viel besseres Gefühl. Du hast dich dann eben mit eher wertschöpfenderen Dingen beschäftigt, als irgendetwas Langweiliges zu tun. Und die Dinge sind ja auch zu tun, die werden oft dann liegen gelassen, aber dann hat man die Zeit, wirklich die Dinge zu tun, die wichtig sind. Und insofern sorgt der Automat auch nicht dafür, dass man mich nicht mehr braucht. Ganz im Gegenteil, ich reguliere das, was er tut, und ich habe mehr Freiheiten in dem, was ich tue.
Okay, du betreust, so wie ich das verstanden habe, mittlere und Großkunden, die mit den drei Buchstaben im Endeffekt arbeiten, mit dem Software-System, wo auch im Endeffekt auch nur eine Rechnung rauskommt oder eine Lohnabrechnung, sag ich immer so schön, weil wir im mittleren Bereich ja auch tätig sind, unter anderem. Ja. Welche Entscheidungen werden denn da häufig nicht getroffen?
Also
bewusst war ich nicht getroffen von den Führungskräften.
Ja, also ich habe ja so ein Menschenbild, ein sehr, sehr positives Menschenbild, und in den Unternehmen sind Menschen, die eine gewisse Verantwortung haben für bestimmte Entscheidungen und diesen Entscheidungen, das wollen sie auch. Also ich gehe mal von einem sehr positiven Menschenbild aus. Ich weiß, dass nicht überall die Unternehmen womöglich diesen Rahmen bilden und nicht jeder mit seinem Arbeitsplatz zufrieden ist, weiß ich. Aber wenn ich Entscheider bin und ich habe eine Verantwortung, dann treffe ich die Entscheidung, und ich treffe eine Entscheidung nicht, wenn ich mir unsicher bin. Weil ich sozusagen aus der Verantwortung heraus nicht etwas machen möchte, wo ich nicht weiß, was es für eine Auswirkung hat, oder wo ich nicht weiß, ob die Informationen, die ich habe, wirklich richtig sind. Und dieses schöne Gefühl der Zufriedenheit, wenn man sicher ist, etwas richtig entschieden zu haben, das ist das, was man dann in den Projekten versucht und auch oft schafft, dass man diese Sicherheit in die Entscheidung bekommt. Und dann wird sie auch getroffen. Dann wird sie auch nicht zur Seite gelegt. Und ich finde es übrigens gut, im Zweifel eine Entscheidung nicht zu treffen, wenn ich mir nicht sicher bin, was sie für Auswirkungen hat, sondern mir dann eher nochmal zu schauen, ist es denn ist es denn die richtige Entscheidung? Ich sag mal, im Persönlichen kann man das ja handhaben, wie man wie man möchte. Es gibt sehr entscheidungsfreudige Menschen. Es gibt da zögerliche. Aber wenn ich im Business-Kontext bin und eine gewisse Verantwortung habe an einer Stelle im Unternehmen, dann möchte ich schon sicher sein, dass das gut ist, was ich da entscheide. Und da gibt es halt die Möglichkeiten, so optimieren.
Ich sag mal, eine Nacht drüber schlafen ist ja gar kein Thema. Und finde ich wirklich auch gut. Also ich bin da mal ein Freund von, eine Nacht mal über eine Entscheidung zu schlafen, aber bitte nicht 3 Jahre. Ja?
Dann braucht man sie vielleicht gar nicht mehr. Also
genau. Je länger man das hinauszögert, dann auch irgendwo, ich denke mal, dann ist eine Entscheidung besser als keine dann in diesem Bereich. Ob man es nicht macht oder wohl macht, ist ja auch eine Entscheidung. Sage ich jetzt mal einfach.
Wenn man die bewusst trifft, ist das auch.
Genau, ist die Klarheit, die ich dann habe. Nein, ich möchte das nicht oder ich möchte es wohl. Und dafür sind eben halt die Instrumente, die ihr liefert, sage ich jetzt mal einfach durch KI, sind das eben halt Hilfsmittel, wo ich sagen kann, da kann ich auf jeden Fall viel besser mitentscheiden. Ja, weil eben halt, es wird ja immer komplexer. Auch wie bei Ärzten habe ich letzte Mal gelesen, das fand ich auch sehr interessant, dass die Computerwelt da auch mit Diagnosen ganz anders umgeht. Dass sie eine Diagnose entsprechend stellt, wo der Arzt überhaupt gar nicht hätte dran denken können. Sag es mal, wenn es seltene Krankheiten sind. Also kann es auch wieder unterstützend nur sein, dass er eben halt nicht immer seinen Plan A abfährt und sagt, die Erfahrung habe ich, aber es könnte das und das auch sein, um eben halt auch eine vernünftige Diagnostik. Und das ist nichts anderes im kaufmännischen Bereich, wo wir sagen, sind die Zahlen denn auch richtig oder müssen wir die eben kurz mal umkehren? Welche Einflüsse hat das denn in 3, 6 oder 12 Monaten, wo es ja auch eben halt um eine Verantwortung geht, um ein Unternehmen mit vielen Beschäftigten und da gebe ich dir auch vollkommen recht, dass da Entscheidungen natürlich immer wichtiger werden, gerade mit der Schnelllebigkeit.
Ja, also wir haben jetzt ja gerade viel über, ich glaube, das war so diese Komponente der Daten, künstliche Intelligenz, die hilft mir, die zu sortieren. Und ich habe es als sehr effizient empfunden, dass man eben auch diesen Prozess anschaut, wie Entscheidungen dann auf Basis dieser Daten getroffen werden. Man kennt ja die Erzählung, wenn irgendwo ein Autounfall, niemand ist zu Schaden gekommen, aber trotzdem werden Menschen befragt, wie ist es denn passiert? Und sozusagen die Datenlage, um sozusagen, ist ja für alle gleich. Trotzdem erzählt jeder etwas anderes. Jeder hat es anders gesehen. Das heißt, ich muss nicht nur die Daten zur Verfügung stellen, ich muss auch dafür sorgen, dass der Prozess der Entscheidungsfindung auch geführt wird oder es bestimmte Checklisten gibt, es bestimmte Methoden gibt, die auch den Prozess der Entscheidung selber auch unterstützen. Ja. Das ist auch nochmal wichtig, gerade im Geschäfts-Business-Kontext, wo man nicht auf seine sich nicht 100% auf seine Intuition oder wie auch immer, weil es eben nicht um mich persönlich geht, sondern es geht um das Unternehmen.
Ja. Hast du ein kleines Beispiel für uns, Thomas? Das finde ich ja mit Checklisten und so weiter. Vielleicht mal ein Beispiel, mal so ein kleines Beispiel rausnehmen und sagst, dass so und so könnte das funktionieren, so ein Entscheidungsprozess. Das interessiert sicherlich unsere Zuhörer.
Ja, also wir kennen das, dass wenn wir Entscheidungen treffen, jetzt mal als persönlich, dass wir nach Dingen suchen, die diese Entscheidung unterstützen. Das nennt sich Confirmation Bias, also sozusagen das kommt aus dem, aus dem Kopf. Das Gehirn mag das gerne, sucht nur die Dinge, die sozusagen das unterstützen, was wir machen. Insofern ist eine Möglichkeit natürlich ganz bewusst nach Gegenbeispielen zu suchen. Mhm. Das heißt, man kann das Team fragen, kennt ihr Gegenbeispiele? Man kann aber auch in der Historie gucken, gibt es nicht Gegenbeispiele? Dann ein weiterer Punkt ist, dass wir sehr gerne glauben, dass wir alles, was wir für die Entscheidung brauchen, zur Verfügung haben. Das ist sozusagen Verfügbarkeits-Bias. Also ich denke, wenn ich privat, persönlich was entscheide, ich weiß bestimmt alles, was ich wissen muss, um das jetzt zu entscheiden. Sonst würden wir ja nie fertig werden. Aber im Business-Kontext kann es hilfreich sein oder ist es hilfreich, andere zu befragen, andere Quellen heranzuziehen. Wir haben viele Möglichkeiten, das nennt sich ja Self-Service dann in unserem Kontext, also weitere Quellen bewusst dazuzulegen. Und wenn die das Gleiche sagen, ist ja gut. Aber also so kann ich den, das sind so zwei Beispiele, wie ich den Prozess nochmal anschauen kann. Und eine dritte Komponente, die ich besonders wichtig finde, weil ich aus diesem kundenzentrischen Prozesse komme, also Vertrieb, Service und so weiter, frag doch mal deine Kunden, wie es ihnen gefallen hat, sage ich jetzt mal ein bisschen platt. Es ruft jemand an im Service, der bekommt eine Beratung, es wird was gemacht, sage ich mal so, aber dann auch im Nachgang konsequent zu fragen, hat es dir gefallen? War das wirklich so toll, wie wir meinen, dass es war? Oder wie hättest du es dir gewünscht? Das ist ein super Trend, den ich begrüße. Das kennen wir ja alle auch. Wenn wir irgendwo sind, dürfen wir 5 Sterne vergeben. Und da kann ich nur für werben, dass man an diesen Dingen auch teilnimmt. Und die Unternehmen müssen halt dafür sorgen, dass auch etwas passiert. Nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwo ein Feedback abgibt und es passiert nichts.
Ja, genau. Ja.
Da wäre ich besser nicht gefragt worden.
Ja, danke schön erstmal für das Beispiel. Wie siehst du denn das Jahr 2030? Ist ja noch ein paar Jahre hin. Ne? Wie werden dann Entscheidungen getroffen? Was meinst du?
Also
im öffentlichen Bereich.
Ja, also es wird kollaborativer werden. Wir werden es geht ja jetzt schon dahin, dass wir uns in der virtuellen Welt, jetzt haben wir so ein Meeting wie jetzt, aber es ist ja jetzt schon technisch möglich, dass wir uns auch als Avatare sozusagen, ich könnte jetzt bei dir im Raum, wir könnten uns so Brillen aufsetzen, dann wären wir bei dir an deinem tollen Mikrofon und würden uns da unterhalten. Und es wird kollaborativer, wir rücken enger zusammen. Wir müssen uns jetzt nicht so ein Tesla-Suit oder so anziehen, dass wir, wenn wir eine Ghetto-Faust machen, auch merken.
Ja.
Aber wir werden leichter zusammenkommen können. Mhm. Also so ein Termin machen und so, das wird alles ineinander übergehen. Wir werden schneller werden. Ja. Und dadurch, dass wir viel mehr Feedback haben, Kommunikation haben, schneller, öfter zusammenkommen, werden wir auch die Sicherheit in den Entscheidungen noch mehr haben und zufriedener sein mit unseren Entscheidungen. Und wir werden über die Vorhersagemöglichkeiten, über die Software, die wir da haben, auch Bilder haben, wie Entscheidungen sich auswirken. Das, was ich vorhin eben auch mit den Fragen der, ne, also wäre ja schön zu wissen, was die Auswirkungen sind. Also so stelle ich mir das vor.
Also Prognosen, Aussichten, wie sieht es im nächsten, übernächsten Jahr aus mit diesen Faktoren und eben halt mit der großen Datensammlung dann, die dann
die sortiert wird, ist.
Die sortiert ist, die ich dann auch nicht mehr rausfüllen muss. Und im Endeffekt steht da unten nur noch ein Satz drunter und sagt, pass auf, folgende Empfehlungen geben wir dir, lieber Kunde.
Ja.
Du könntest das und jenes machen. Ne?
Ja. Und dabei habe ich eben nicht nur sein Kaufverhalten analysiert, sondern ich habe immer mehr auch das, was er an Feedback gibt, einfließen lassen. Was er sich, was in der Hoffnung, das ist das, was er wirklich denkt, aber gehen wir mal davon aus, dass halt auch diese weichen Faktoren viel mehr einfließen. Der Mensch muss da wieder in den Mittelpunkt.
Ja. Da würde ich folgende Frage stellen wollen: Kennst du wirklich deinen Kunden? Ja, den kenne ich auf jeden Fall, aber vielleicht kennst du ihn doch nicht, spätestens dann, wenn er nämlich zum anderen geht, zum anderen
Lieferanten. Du kennst seine Transaktionen und so weiter, aber was ja viel, viel wichtiger ist, ist mit welcher Gefühl, Experience. Hat er das jetzt gerne bei dir gekauft und wartet er nur darauf, dass du ihm das nächste anbietet? Oder war das doch nicht so doll?
So, genau. Ne? Und deshalb sind Online-Käufe natürlich nicht so emotional, ja, als wenn ich irgendwo im Geschäft reingehe oder beziehungsweise wenn ich beim Kunden vorfahre und dann ein persönliches Gespräch mit ihm führe. Über Gott und die Welt, ja. Es geht ja auch um Verbindung, es geht um Menschen, ja. Es geht um soziale Netzwerke auch nach draußen, die ist immer, und ich glaube auch, die wird es immer weiterhin geben, aber trotzdem eine bessere Entscheidungsgrundlage, gerade für die Digitalisierung, ist das sicherlich ein nächster Schritt. Ja. Thomas, herzlichen Dank für das
Gerne
Gespräch.
Geschehen.
Ja,
schon die Zeit. Oh Gott.
Ja, es ist schon wieder ja.
Ja.
Herzlichen Dank für diese
gerne.
Wirklich wertvolle Gespräch, Thomas, mit vielen Entscheidungen und vielleicht Entscheidungen, die uns zukünftig abgenommen werden. Und ich habe noch etwas, da schicke ich dann Richtung Bielefeld-Herford. Und zwar bekommst du unseren Becher. Du bist wertvoll, lieber Thomas.
Ja. Ja.
Vielen Dank für diese Information. Es kommt noch Espresso dabei. Lass dir gut schmecken. Ne?
Ja, danke.
Alles Gute. Bis dahin.
Danke. Jo,
tschüss.
Ciao. Ciao.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk. Und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.